Der neoliberale Status quo sah ursprünglich vor, dass wir unseren Kindern einen denkbar niedrigen öffentlichen Schuldenstand und ausgeglichene Haushalte hinterlassen. Zugleich aber auch heruntergekommene Schulen, geschlossene Schwimmbäder, Jugendzentren und Bibliotheken, einen gewaltigen öffentlichen Investitionsstau und eine geteilte Gesellschaft. Nach Corona und ohne politische Korrekturen könnte es sein, dass wir ihnen die gleichen Altlasten hinterlassen, allerdings mit gehörigen Schulden und unausgeglichenen Haushalten. Diese ausgesprochen fragile Situation wird durchaus wahrgenommen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist der Ansicht, dass es in Deutschland alles andere als gerecht zugeht. Abstiegsängste greifen um sich, wie auch die Befürchtung, dass es im Alter später mal nicht reichen wird. Wie also kann es sein, dass der Neoliberalismus trotz der tiefen sozialen Spaltung, die er bewirkt, trotz all der infrastrukturellen Flurschäden, die er anrichtet, und trotz der zahllosen Ungerechtigkeiten, die er hervorbringt, fast unangefochten die Politik eines demokratischen Systems wie das der Bundesrepublik beherrscht? Was macht seine Attraktivität selbst für diejenigen aus, die alles andere als profitieren von einem unterfinanzierten Sozialstaat, von Steuererleichterungen und Aktiengewinnen? Warum lehnen sich nicht einmal seine ganz offensichtlichen Opfer wie Leiharbeiter, Niedriglöhner, Hartz-IV-Bezieher oder Wohnungslose gegen ihn auf? Und sei es auch nur am Wahlsonntag. Eine Antwort finden wir in den Bildern, den Narrativen und der Sprache des Neoliberalismus. Universalität. Der moderne Neoliberalismus und seine Protagonisten kennen keinerlei Selbstbeschränkung. Trotz allen Glaubens an die Überlegenheit des freien Marktes wurde die liberale Wirtschaftswissenschaft lange von der Einsicht getragen, dass der Markt nicht alles regeln kann. Man akzeptierte, dass der Staat und weite Teile dieser Gesellschaft durchaus anderen Regeln als denen der Marktökonomie unterliegen. Und mehr noch. Der von Konkurrenzen geprägte Markt sei auf einen völlig anders funktionierenden Gegenpol geradezu angewiesen, soll er nicht als soziales Sprengmittel wirken und entarten, wie es der Ökonom und Sozialphilosoph Wilhelm Röpke 1950 formulierte.